möge Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend. Es ist für mich ein Vorrecht, hier sein zu dürfen, um mit Ihnen zusammen 121 Jahre arabisch-israelischer Konflikt näher zu untersuchen. Es geht uns heute Abend insbesondere um die Jahre 1882 bis 2003. Wir gehen zunächst 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Das Land Israel war damals das Heimatland der Juden. Und dies damals schon seit 1500 Jahren. Das Land am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Damals, vor 2000 Jahren, wurde der Messias Jesus in Bethlehem geboren. Er erfüllte in seinem Leben, in Verbindung mit seinem Kommen, über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf den Messias hin. Er wurde geboren in Bethlehem, wie das dem Propheten Micha vorausgesagt war. Er kam genau im ersten Jahrhundert nach Christus, also zu der Zeit, wie es im Propheten Daniel Jahrhunderte zuvor angekündigt worden war, und so weiter und so fort. Der ersehnte und so heiß erwartete Messias wurde aber im Jahr 32 nach Christus durch den Sanhedrin, den obersten jüdischen Gerichtshof, verworfen, den Römern übergeben, sodass er auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems schließlich gekreuzigt wurde. Aber gerade darin hat sich auch die Prophetie des Alten Testaments über den leidenden Messias erfüllt. Was eigentlich menschlich gesprochen überhaupt nicht zu erwarten war, die Verwerfung des Messias, war prophezeit. Und hat sich erfüllt. Aber die Propheten haben auch deutlich gemacht, welches die Folgen der Verwerfung des Messias sein würde. Im Jahr 70 nach Christus kam es zur Zerstörung Jerusalems, des Tempels und des jüdischen Staates. Mose hatte schon um 1520 vor Christus vorausgesagt, 3. Mose 26, 31, Gott spricht: Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch, das heißt den lieblichen Geruch der Opfer, nicht mehr riechen. Ab dem Jahr 70 nach Christus kam es zu einem jahrhundertedauernden Prozess der Verwüstung und Verödung des Landes Israel, das einst ein Land war, das von Milch und Honig floss. So war es prophezeit in 3. Mose 26, 32: Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Das jüdische Volk wurde in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle Völker in alle fünf Kontinente zerstreut. In seiner Abschiedsrede hatte Mose das vorausgesagt in 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst daselbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Der Text geht weiter. Dieser dieser Abschnitt darf in der Synagoge durch den Chazan, den Vorleser, nur mit gedämpfter Stimme vorgetragen werden. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. In den Jahren 70 nach Christus bis 1948, im Jahr der Gründung des Staates Israels, gab es unter dem jüdischen Volk 13 Millionen Opfer zu beklagen. In den Jahren 70 nach Christus bis 1882, als die erste jüdische Einwanderung in der modernen Zeit stattfand, gab es durch die Jahrhunderte hindurch 7 Millionen Opfer. Dann aber kam das 20. Jahrhundert dazu, dass diesem Drama der Judenverfolgung die scheußlichste Spitze aufsetzte. 3. Mose 26, 33: Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Durch all die Jahrhunderte hindurch. Ab dem Jahr 70 begann die lange Periode der Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes. Hosea 3, Vers 4 spricht darüber, im 8. Jahrhundert vor Christus prophezeit. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Lange Zeit ohne Staat, ohne König, ohne Fürsten. Aber der Bibeltext sagt nicht ewig. Fürsten gibt es wieder seit 1948. Das hebräische Wort Sar für Fürst ist heute das Wort, das man braucht für einen Minister der Regierung. Also man hat wieder ganz viele Sarim, viele Tage. Und dann schließlich soll eine Umkehr stattfinden zu Gott und David, ihrem König. In der rabbinischen Literatur aus dem Mittelalter wird erklärt, David, ihr König, das bedeutet der Messias. Am Schluss soll es zu einer Hinwendung kommen zum Messias. Am Ende der Tage. Die Propheten hatte nicht nur vorausgesagt, das Drama der jüdischen Zerstreuung als Folge der Verwerfung des Messias durch den Sanhedrin, sondern ebenso, dass am Ende dieser langen Periode eine Rückkehr stattfinden würde. Eine Wiederherstellung. Verheißung der Rückkehr. Amos, die zwei letzten Verse aus diesem Prophetenbuch, geschrieben im 8. Jahrhundert vor Christus. Gott spricht: Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Eine definitive Rückkehr. Nie mehr herausgerissen. Wir sehen unschwer, eine solche Stelle kann sich zum Beispiel unmöglich auf die Rückkehr aus Babylon beziehen, denn nachdem sie aus Babylon zurückgekommen sind, aus dem Exil, sind sie ja später im Jahr 70 erst recht unter alle Völker zerstreut worden. Aber hier geht es um eine definitive Rückkehr, wo sie nie mehr aus dem Land dann herausgerissen werden sollen. Das ist die endzeitliche Rückkehr des jüdischen Volkes. Hesekiel im 6. Jahrhundert vor Christus verkündigte, 36,24. Gott spricht, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das prophetische Schema der Bibel sieht so aus in Verbindung mit der Zerstreuung und Rückkehr Israels. Die Bibel spricht über das Kommen des leidenden Messias, der verworfen werden sollte, sterben sollte als Opfer für die Sünden. Und in der Folge sollte das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden. Die Propheten sprachen aber auch über das Kommen des Messias als triumphierender Herrscher, um ein Friedensreich auf der Erde aufzurichten. Dies soll stattfinden in der Zeit, wenn das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehren würde. Nun, wir können das nachvollziehen, die Zerstreuung fand statt ab dem Jahr 70, kurz nach der Kreuzigung Jesu. Und wir sehen heute eine Rückkehr aus allen fünf Kontinenten ab dem Jahr 1882. Und das wäre nach der Bibel die Periode, in der der Messias kommt, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Nun ist es aber wichtig, wenn wir über das jüdische Exil, über die jüdische Zerstreuung unter alle Völker sprechen, dass es uns klar ist, es gab dennoch in den vergangenen 2000 Jahren eine ununterbrochene, stetige jüdische Population im Land Israel. Und das war auch so vorausgesagt in Jesaja 6, 11 bis 13. Gott verheißt dort die Verstockung Israels. Der Prophet stellt die Frage, und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und die verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Wir sehen hier, in einem Prozess soll das Land entvölkert werden. Das geschah zuerst durch die Römer und Byzantiner und dann ab dem 7. Jahrhundert durch die islamische Unterdrückung der Juden in ihrem Land. Mit Auferlegung von schweren, demütigenden Steuern, das führte zu einem prozessartigen Verlassen des Landes. Aber wir lesen weiter, Jesaja 6, 13, und ist noch ein Zehntel darin. So wird er wiederum vertilgt werden. Gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also eine weitgehende Entjudaisierung des Landes Israel, aber es soll darin ein Wurzelstock übrig bleiben, der gewissermaßen dann die Wurzel bilden wird für den späteren gläubigen Überrest aus Israel in der Endzeit. Ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist ein Wurzelstock. Vier Städte waren besonders wichtige Orte der stetigen jüdischen Population der vergangenen 2000 Jahre. Also das Land Israel wurde nie judenrein. Ganz wichtig. Besonders wichtig, Safed im Norden in Galiläa, die Künstlerstadt, Tiberias am See Genezareth, dann Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, war immer jüdisch. Und Hebron im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Es ist allerdings so, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es dort zu einem furchtbaren islamischen Massaker an der jüdischen Bevölkerung, sodass für Jahre Hebron judenrein geworden war, obwohl es gewissermaßen durch die 2000 Jahre hindurch eine jüdische Heimat geblieben war. Nun, was das jüdische Volk in der Zerstreuung unter den Völkern zusammenhielt, das war 2000 Jahre Sehnsucht nach Zion, dem Tempelberg in Jerusalem. Psalm 137, 5 bis 6. Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Das ist biblischer Zionismus. Übrigens, im Koran kommt Zion, Jerusalem, kein einziges Mal vor. Sie sehen also die Bedeutung von Zion für das biblische Judentum. Nun, die große Wende kam ab 1882. Als Folge der Judenverfolgung unter den letzten Zaren in Russland kam es zu einer Masseneinwanderung nach Palästina. Einwanderung, hebräisch nennt man das Aliyah. Da kamen aus Russland ca. 25.000 Juden. Sie gingen in das verwüstete Land Palästina, um dort eine neue Heimat aufzubauen. Die erste Aliyah setzt man an auf die Jahre 1882 bis 1903. Aber wichtig, es gab von 1882 an einen arabischen Widerstand gegen diese Wiederbesiedlung des Landes Israel durch Juden. Der Prophet Jeremia 16, Vers 14 spricht um 600 vor Christus: Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Nun fällt uns auf in dieser Prophetie, die Rückkehr aus dem Land des Nordens wird ganz speziell hervorgehoben. Und wir sehen auf der Karte ganz unschwer, ja natürlich, die erste Aliyah kam aus dem Norden, aus Russland. Das ist die endzeitliche Wende, wo es also nicht mehr das große Vorbild ist, der Auszug aus Ägypten unter Mose, sondern der Auszug aus dem Land des Nordens in der Endzeit. Das verwüstete Land sollte wieder aufblühen. Der Psalm 107 gibt eine prophetische Übersicht über die gesamte Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten an bis ins Reich des Messias. In Vers 35 lesen wir: Er macht zum Wasserteil die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen. Und er lässt Hungrige dort wohnen. Und sie gründen eine Wohnstadt. Und sie besäen Felder und pflanzen Weinberge, welche Frucht bringen als Ertrag. Und er segnet sie und sie mehren sich sehr, und ihres Viehes lässt er nicht wenig sein. Wir können mit den Bildern jedes Wort nachvollziehen in der Erfüllung der Prophetie. Hesekiel 36, Vers 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Der Höhepunkt der Verwüstung des Landes Israel ist im 19. Jahrhundert anzusetzen. 1867 besuchte Mark Twain Palästina und in seinem Buch Innocence Abroad schreibt er, Das Land ist spärlich bewohnt. Es hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive. Ein Land ohne Hoffnung gebrochen. Das war Palästina im 19. Jahrhundert vor der ersten Aliyah. Statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Mit 1882 kam die Wende. Hesekiel 36, Vers 35. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Die erste Phase der Wiederbesiedlung des Landes Israel war gekennzeichnet durch Landkäufe. Diese Juden, die kamen da aus dem Norden, aus Russland, und sie kauften einfach Land ab. Landkäufe waren wichtig und dann die Bewirtschaftung von Wüstengebieten, malariaverseuchten Sümpfen und so weiter. Sie konnten dieses Land von europäischen, türkischen und hauptsächlich arabischen Großgrundbesitzern, viele aus Beirut und Damaskus, erwerben. Für völlig überhöhte Preise. Sie sehen hier die Gebiete A und B. Das sind Gebiete mit intensiver jüdischer Besiedlung vor 1940. Und dann haben sie auch noch schwarze, kleinere Gebiete. Das sind Gebiete, die Juden gekauft haben, Felder, die Juden gekauft haben, zwischen 1880 und 1940. Nun lesen wir in Jeremia 32, Vers 43, um 600 vor Christus geschrieben, über die Endzeit. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es ist öde, ohne Menschen und ohne Vieh. Das musste also so kommen. Aber die Prophetie ist viel genauer. Lesen wir doch weiter. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen. Im Land Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges, als auch in den Städten der Schefela. Die Schefela, manchmal mit Niederung übersetzt, das sind die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. In den Städten der Schefela und in den Städten des Negevs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Nun, wir können das heute Wort für Wort nachvollziehen. Genau so ist es gekommen. Genau in diesen Gebieten haben die Juden Landkäufe durchgeführt. Ich bin ganz besonders stolz. 1897 fand der erste Zionistenkongress statt, und zwar in Basel. In meiner geliebten Schweiz. Ich bin in Zürich geboren, meine Frau kommt von Basel her. Herzl hat an diesem Kongress gesagt, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Herzl lebte von 1860 bis 1904. Er sagte damals auf dem Kongress, in 5 Jahren wird das geschehen. Oder in 50 Jahren. Nun, es dauerte noch 50 Jahre. Auf diesem Kongress sagt ihr auch auf Hebräisch, im Tirzu Zelo Agada, wenn ihr wollt, so ist das kein Märchen. Denn damals sagte man, diese Ideen der Zionisten, das ist völliger Unsinn. Es ist ja undenkbar. Palästina gehörte ja damals zum Osmanischen Reich der Türken, die das den ganzen Nahen Osten beherrschten. Und in der orthodoxen Lehre des Islam, formuliert durch Al-Mawardi im 11. Jahrhundert, wird er gelehrt, die Welt besteht aus zwei Bereichen. Der erste Bereich heißt arabisch Darul Islam, das Haus des Islam, das Gebiet des Islam. Das ist Gebiet, in dem die Scharia, das islamische Gesetz, angewendet worden ist. Ein solches Gebiet darf nie durch Nicht-Muslime beherrscht werden. Durch Juden, durch Christen oder durch Heiden. Der Rest der Welt, damit wir auch wissen, wo Deutschland steht, heißt Darul Harb, das Haus des Schwertes. Das muss noch für den Islam gewonnen werden. Nun, Palästina war in dem Sinn, nicht nach fundamentalistischem Islam, sondern nach orthodoxem Islam, das ist nicht ganz das Gleiche, ist Darul Islam. Ein solches Gebiet darf nie durch Juden, durch Christen und so weiter beherrscht werden, nur durch Muslime. Also diese zionistische Idee, eine Heimat in Palästina, das ist eigentlich totaler Unsinn. Das wird nie was bringen. Darum, im Tirzu, Zelo Agada, es soll da ein Judenstaat gegründet werden. Wie soll das gehen? Absolut unmöglich. Das heißt also, die moderne Geschichte Israels in der Endzeit ist eine Geschichte, die beginnt mit Unmöglichkeit. Und wir werden sehen, sie geht von Unmöglichkeit zu Unmöglichkeit, bis 2003. 1904 bis 1914 fand die zweite Aliyah, die zweite Einwanderungswelle statt. Wieder aus Russland und auch aus Polen. Circa 40.000 Juden wanderten nach Palästina ein. Jesaja 43,6. Um 700 vor Christus geschrieben. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Wieder dieses Land des Nordens, das hat's echt in sich. Und schauen wir, vom Ende der Erde, ja, gehen wir mal rauf von Israel nach Norden und ja, am Nordpol, da wohnt ja niemand, ja? Also die kamen wirklich vom Ende der Erde aus Russland. Was niemand erwarten konnte. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Ein Krieg, wie die Welt ihn noch nie gesehen hatte. Darum haben wir in der Schule gelernt, das war der Erste Weltkrieg. Das heißt, der heißt aus dem Grund, weil es vorher noch nie einen Weltkrieg gegeben hatte. Und den konnte man nicht voraussehen, denn das war ja eine Eskalation nach einem Thronfolgermord. Und dann ging das Ganze los. Und man konnte ja auch nicht voraussehen, dass in diesem Ersten Weltkrieg sich im Verlauf der Ereignisse das Osmanische Reich der Türken auf die Seite Deutschlands stellen sollte. Aber dies hat dazu geführt, dass die Alliierten herausgefordert wurden und das Osmanische Reich der Türken zusammenschlugen. Das führte auch dazu, dass die Engländer Palästina während dieses Krieges eroberten. Und zwar geschah das in den Jahren 1917 bis 1918. Das war die Zeit der Eroberung Palästinas durch die Engländer. Und das war keine kleine Sache. Allein bei der Eroberung Jerusalems kamen 19.000 türkische Soldaten ums Leben und etwa 4.000 englische. Kann man sich dieses Massaker vorstellen? Also der Erste Weltkrieg bedeutete den Untergang des Osmanischen Reiches, das Ende der 400-jährigen Türkenherrschaft. Sie sehen hier auf der Karte, das Osmanische Reich um 1600 hatte damals seine größte Ausdehnung. Beherrschte den ganzen Nahen Osten, Nordafrika und auch gute Teile von Europa. Nun, der Untergang des Osmanischen Reiches war ein Schock für die islamische Welt. Der Islam wurde in den Grundfesten erschüttert. Denn durch Jahrhunderte hindurch hatte man im orthodoxen Islam festgehalten, Der Islam ist allen Religionen überlegen. Allahu Akbar. Allah ist größer. Nicht Allah ist groß. Allah ist größer. Größer. Kabir heißt groß. Aber man sagt nicht Allahu Kabir. Allahu Akbar. Er ist größer als alle anderen. Und die Größe, die Stärke des Islam zeigt sich insbesondere durch die militärische Überlegenheit. Nun, wenn natürlich dieser Punkt in Frage gestellt wird, erschüttert das den ganzen Islam. Damals kam islamisches Territorium unter, ich habe das bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, christliche Herrschaft. Denn was wirkliches Christentum ist, ist noch eine andere Frage, aber man bezeichnete England ja als christliche Nation. Während dieses Ersten Weltkrieges kam die Balfour-Erklärung heraus. Das war das Versprechen Englands zur Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Und wie kam es dazu? Ihr mögt euch erinnern von der Schule hier, die Engländer kamen im Ersten Weltkrieg in arge Bedrängnis durch die deutsche Wehrmacht. Und da ging es darum, eine Erfindung zu machen, dass man Sprengstoff schneller herstellen könnte. Dr. Chaim Weizmann, ein englischer Chemiker, hat das geschafft und durch seine Erfindung wurde der Verlauf des Ersten Weltkrieges umgekehrt, sodass England Deutschland besiegen konnte. Und dann hat die englische Regierung Dr. Weizmann gesagt, was wünschen Sie als Dank für Ihre Leistung? Und dann sagte er, ich wünsche eine Heimstätte für mein Volk. Er war ein englischer Jude. Und so kam es zur Balfour-Erklärung, die an Lord Rothschild gerichtet war. Und wir lesen da ein bisschen. His Majesty's government will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die Regierung seiner Majestät betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk errichtet wird. Und weiter: Die Regierung wird sich einsetzen, um die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern. Das war ein Versprechen. Original nachzulesen im British Museum in London. Nach dem Ersten Weltkrieg trat der Völkerbund zusammen. Den Unsicherheitsrat gab es ja damals noch nicht. Ja, also 1920... Der Völkerbund trat zusammen und beschloss, wir übergeben England das Mandat, also die Verwaltungsherrschaft über Palästina. Und nun etwas ganz Wichtiges, denn jetzt wissen Sie etwas, was die Journalisten heute nicht wissen. Was war damals Palästina? Dieses Gebiet hier. Also, das ganze Land Israel von heute mit allen sogenannten besetzten Gebieten, Gazastreifen, Westjordanland, Golanhöhen, Ostjerusalem. Und das ganze Gebiet, das heute Jordanien heißt. Das war Palästina. Und jeder, der in diesem Gebiet wohnte, war ein Palästinenser. Ob das nun ein Araber war, oder ein Jude, oder ein Deutscher, und so weiter. Es gab übrigens in der Zeit vor der Gründung des Staates Israel eine Zeitung, die hieß The Palestine Post. Das war eine jüdische Zeitung, die später hieß The Jerusalem Post. Es gab ein Orchester, ein gutes Orchester, das hieß The Palestine Symphony Orchestra. Das war ein jüdisches Orchester. Zum Beispiel Leute wie Ben Gurion oder Golda Meir, spätere Ministerpräsident. Die hatten den Eintrag im Pass unter englischem Mandat Palästinenser. Alle waren Palästinenser. Es gab nicht ethnisch das palästinensische Volk, sondern einfach wer in Palästina wohnte, war ein Palästinenser. Und Juden siedelten übrigens diesseits und jenseits des Jordans. Es gab auch jüdische Siedlungen im heutigen Jordanien. Das wurde erst später evakuiert und Juden reingemacht. Also das ist ganz wichtig, das ist Palästina. Und jetzt wollen wir noch mehr Dinge lernen, die die Journalisten nicht mehr wissen. Oder nicht wissen. 1921, und das sind nicht geheime Bücher, wo man das nachlesen kann. Sie müssen einfach normale Geschichte des Nahen Ostens lesen, ja? 1921 kam es zur ersten Teilung Palästinas. England übergab damals den palästinensischen Arabern 77% von Palästina. Und so wurde Transjordanien geschaffen. Später bekam dieses Gebiet die volle Unabhängigkeit von England, nämlich 1946, da entstand der Staat Jordanien. Aber was die Araber anbetrifft, da kann man nicht von einem Unterschied reden, ob die nun auf der Seite oder auf der anderen Seite des Jordans lebten. Ja? Also so gab es nun einen Palästinenserstaat. Und zwar mit 77% von Palästina. Ist nicht schlecht, oder? 77% ist nicht schlecht. Ja. Und merken Sie gut, die erste Teilung Palästinas. Wir müssen die Geschichte weiterverfolgen. Aber zunächst möchte ich sprechen über die dritte jüdische Einwanderungswelle. Die dritte Aliyah fand statt 1919, also nach dem Unterbruch des Ersten Weltkrieges, bis 1923. Hauptsächlich durch Juden aus Russland. Ich habe gesagt, das Land des Nordens ist einfach wichtig. Jesaja 49, 12. Siehe, diese werden von Ferne hier kommen und siehe, diese von Norden. Es kam zu antijüdischem, islamischem Terrorismus in Palästina. Das brachte die Juden dazu, die Haganah zur Selbstverteidigung zu gründen. Haganah heißt auf Hebräisch Verteidigung. Eine Selbstverteidigungsarmee zum Schutz der jüdischen Siedler. 1924 bis 1932 fand die vierte Aliyah statt. Vor allem damals aus Polen. Sie wissen ja, in Osteuropa, da waren ja so viele Juden. Und das sind so die typisch schwarz gekleideten Juden mit dem großen Kaftan auf dem Kopf, ja, und den langen Schläfenlocken. Jeremia 31, 10, um 600 vor Christus. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln, also auch in Ebelstadt, und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Unter dem massiven islamischen Terrorismus gegen die Engländer, die ja positiv eingestellt waren zur jüdischen Einwanderung in Palästina, kam es ab 1930 zu schweren Einwanderungsbeschränkungen. Die Engländer unterbanden die jüdische Rückkehr, natürlich, um den Muslimen damit einen Gefallen zu tun. Aber das war ein Wortbruch. Denn wir haben doch gelesen in der Balfour-Erklärung von 1917, dass die Regierung sich einsetzen wird, um dieses Ziel, die Schaffung eines Nationalstaates der Juden, zu ermöglichen. Das war also klar Wortbruch. Und dann muss man sich überlegen, genau in der Zeit kam die Einwanderungsbeschränkung, als in Europa das Drama der Nazi losging. 1938 bis 1945 wurden in Nazi-Europa 6,5 Millionen Juden vernichtet. Davon 1 Million Kinder. Es ist so schrecklich, wenn man in Yad Vashem ist, in Jerusalem, diese Gedenkstätte für die Opfer dieser Zeit, da kommt man in einen Raum hinein, der ist ganz dunkel, aber man sieht 1 Million Lichtlein. Als Erinnerung an all die Kinder. Und dann hört man über Lautsprecher: Samuel, 6 Jahre, und so weiter. Man hört immer wieder die Namen der Kinder, in welchem Alter sie von den Nazis vernichtet worden sind. Aber das war dann auch die Zeit des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 1945, mit Millionen von Opfern im Nazireich und weltweit über 50 Millionen Opfer. Da hat sich die Verheißung von Gottes an Abraham, den Stammvater Israels, erfüllt. 1. Mose 12, Vers 3. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das ist so dramatisch, wie die Geschichte erfüllt 100% Gottes Wort, die Bibel. Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Konzentrationslager der Nazis in Europa geöffnet wurden, war die Welt unter Schock. Die zivilisierte Welt war unter Schock. Und das führte dazu, dass die UNO in ihrer Versammlung im November 1947 beschloss, jetzt muss das Judenproblem gelöst werden durch die Schaffung eines Nationalstaates in Palästina. Da wurde vorgeschlagen, dass Rest Palästina, 23%, das sollen die Juden nicht bekommen. Aber wir teilen das nochmals, so dass die Juden 12,6% haben dürfen für einen eigenen Staat. Die Juden haben akzeptiert, die islamische Welt tobte. Wenn das geschieht, werden wir sie kaputt machen. Aber die Mehrheit der Nationen in der UNO waren damals dermaßen unter Schock durch die Nazi-Katastrophe, dass sie trotz dem islamischen Widerstand Ja stimmten. November 1947. Eine direkte Folge des Zweiten Weltkriegs. Und Sie sehen, diese Gebiete, diese hellen Gebiete, waren vorgesehen für einen Judenstaat. Und dieses größere Gebiet da, diese schmalen Streifen, dieses größere Gebiet südlich von Beersheba, denken Sie nicht zu gut darüber, das ist die Wüste Negev. Ich habe nie Militärdienst leisten müssen, und zwar weil ich zu groß war für mein Gewicht. Und ja, die haben mir dann 2 Jahre noch Chance gegeben, dann nahm ich 1 Kilo zu und dann war's. War einfach zu wenig. Aber wie gesagt, ohne dass ich Militärdienst geleistet habe, ist es mir klar, dass ein solches Gebiet nicht militärisch verteidigt werden kann. Und trotzdem, die UNO hat beschlossen, das geben wir, und das soll nun die Judenfrage endlich lösen. Und so sehen wir, am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung Israels. Erkennen wir noch etwas? Die zwei Weltkriege, mehr gab es ja bisher noch nicht in der Geschichte der Menschheit, haben Schlüsselrollen gespielt in der endzeitlichen Wende des jüdischen Schicksals. Gott sagt ja in Jeremia, ich will das Schicksal meines Volkes wenden. Die zwei schrecklichsten, abscheulichsten, gräulichsten Kriege der Menschheitsgeschichte spielten Schlüsselrollen, und zwar so: Der Erste Weltkrieg machte das Land der Juden frei für die Juden. Der Zweite Weltkrieg machte den Weg frei für die Schaffung eines Staates für die Juden. Am Freitagnachmittag, kurz vor Sabbatbeginn, um 18 Uhr beginnt er, verkündigte Ben-Gurion als erster Ministerpräsident von Israel übers Radio: Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Dann stand ein Rabbi auf und betete ein altbekanntes jüdisches Gebet: Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech Olam, Shehechayanu Vekimanu, Vehigianu Lasman Hazeh. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns am Leben erhalten hast und uns geführt hast bis auf diesen Zeitpunkt. Frau Golda Meir, die damals auch dabei war bei den 400 Zionisten in Tel Aviv, berichtet später in ihrer Biografie, alle Zionisten hatten Tränen in den Augen. Dieses Gebet, jedes jüdische Kind kennt es, hatte für mich noch nie eine solche Bedeutung wie gerade in dieser Zeit, nach der Judenvernichtung durch die Nazis. Gott spricht in Hesekiel 36, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich betone euer Land, denn es gab in der modernen Fragestellung, wie kann das jüdische Problem gelöst werden, verschiedene Vorschläge. Man schlug zum Beispiel auch vor, einen Staat in Uganda, in Afrika zu schaffen. Es gab auch einen Vorschlag, einen Judenstaat in Südamerika zu gründen. Aber dann wäre die biblische Prophetie nie in Erfüllung gegangen. Theodor Herzl war sogar bereit, die Uganda-Lösung zu akzeptieren. Als Übergangslösung. Aber sie sind zurückgegangen ins Land der Väter und euch in euer Land bringen. 2600 Jahre alt war die Prophetie. Und sie hat sich in unserer Zeit vor unseren Augen erfüllt. Vielleicht könnten wir eine ganz kurze Pause machen, damit unsere Köpfe nicht beginnen zu rauchen. Können wir mal durchlüften und vielleicht ein Lied singen. Die Melodie ist übrigens die Nationalhymne Israels Der hebräische Text heißt Kolot Balevav Pnima Nefesh Yehudi Homia oder Patei Zion Sophia und so weiter. Solange im Herzen drinnen, in der jüdischen Seele, noch eine Sehnsucht ist nach Zion, so lange gibt es noch Hoffnung. Darum heißt die Hymne heißt Hatikva, die Hoffnung. Solange gibt es noch Hoffnung, dass wir nach 2000 Jahren je wieder ein Freivolk würden in unserem Land, Be'arzenu, Behuda, Jerusalem, in Juda und in Jerusalem. Nun, das wurde Realität am 14. Mai 1948. Aber die islamische Welt machte am Schabbat, der um 18 Uhr begann, ihre Drohung wahr. Am Tag nach der Staatsgründung mobilisierten Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen einen Vernichtungskrieg gegen Israel. Ich sehe das eben schon. Das waren also offizielle Armeen, die kamen gegen Israel, das gerade diese Selbstverteidigungsarmee, die Haganah, umgewandelt hat in die offizielle Armee des Staates Israel. Sie hatten praktisch keine schweren Waffen, nur 4 Flugzeuge zum Beispiel. 2 verloren sie nach einigen Tagen. Und dennoch, nach einem Jahr überlebte Israel als Nation und ging mit Landgewinn als Sieger aus dem Krieg hervor. Es war schlicht ein Wunder. Die westliche Welt beobachtete und dachte, jetzt ist das Ende des Judenstaates auch schon gekommen. Aber es sollte anders kommen. Und es geschahen wirklich Wunder. Die Haganah hatte zum Beispiel eine Art kleine Kanone, die hieß Davidka, aber die war nicht gefährlich, aber sie machte unglaublich viel Lärm. In Safed gab es eine orthodoxe Bevölkerung, die war in Gefahr, ausgerottet zu werden. Und die wurde dann durch die Haganah geschützt. Und die haben mit der Davidka geknallt. Und das hat unheimlich getönt, ja. Und dann begann es zu regnen. Ja, es begann einfach dann zu regnen. Und damals hatte man ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch einige Erinnerungen in den Knochen mit Hiroshima und Nagasaki. Man wusste, wenn die Atombombe losgelassen wird, dann kommt es so zu einer Art Regen. Und die haben gesagt, die Israelis haben die Atombombe und sind geflohen. Solche Dinge sind geschehen. Die Nation hat schließlich überlebt. Aber schauen wir, was der prophetische Psalm 83 zur Zeit von David etwa geschrieben, berichtet von den Feinden der Endzeit. Vers 4. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das war das Ziel damals. Die UNO schaute zu. Einige Eindrücke aus diesem schrecklichen Vernichtungskrieg. Die Bilder sprechen da natürlich für sich selbst. Das kann man gar nicht so in Worten rüberbringen. Sie sehen, die israelische Armee war gar nicht so eindrücklich damals. Es ging einfach ums Überleben einer Nation. Damals gab es etwa 657.000 Juden im Land. 6.000 wurden in diesem Krieg vernichtet. Und das kurz nach der Nazizeit. Das muss man sich vorstellen. Und ich denke, wenn man sich überlegt, was ist mit Deutschland geschehen, welches gewaltige Umdenken hat stattgefunden nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist in der Weltgeschichte eigentlich phänomenal. Ich sage nicht, eine Nation hat sich bekehrt damals, aber wie die Masse in Deutschland hat die Vergangenheit verurteilt. Mit dem Nazismus wurde gebrochen. Aber in der islamischen Welt ging der Antisemitismus voll weiter. Und ich manchmal, das ärgert mich manchmal so, wenn nach Jahren noch Deutschland irgendwie im Blick auf die Vergangenheit gedemütigt wird. Denn sie haben sich eigentlich, so wie eine Nation sich demütigen kann, haben sie sich sehr eindrücklich gedemütigt. Und aber im Blick auf die islamische Welt, die den Judenhass so weiter voll auslebt bis heute, da hat man nie versucht, irgendwie da zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ging so weiter gleich nach der Nazizeit. 1% der Bevölkerung kam ums Leben. Und ganz dramatisch war ja, Westjerusalem war ja eine Enklave, eine Exklave für die Juden. Und ganz dramatisch musste dieses Gebiet versorgt werden, um die Juden in Westjerusalem vor der Vernichtung retten zu können. Nun, nach einem Jahr war Israel auf Vormarsch und dann griff die UNO ein. Das ist ja üblich. Es kam zu einem Waffenstillstand Juli 1949. Das ist ganz typisch für das Arbeiten der UNO. Und zwar ist es so, früher gab es in einem Krieg einen Verlierer. Und dann wurde dem Verlierer gesagt, was er zu tun hatte. Das hat auch Deutschland so erlebt. Stimmt's? Aber seit die UNO nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle der besseren Welt, die geschaffen werden sollte, übernommen hatte, aus eigener Kraft will der Mensch eine bessere Welt schaffen ohne Gott. Das geht immer schief. Und zwar hat man da begonnen, immer den Verlierer wieder auf die Beine zu bringen, sodass schließlich der Verlierer nachher diktieren kann, dem Gewinner, was er zu tun hat. Wir werden sehen, das ist immer so gegangen jetzt. Nun, Jordanien hatte damals das Westjordanland mit Ostjerusalem annektiert, samt dem Tempelberg. Die haben also gesagt, das ist nicht besetztes Gebiet, sondern das gehört jetzt zu Jordanien. Und da gab es aber jüdische Siedlungen. Die wurden abgeschlachtet, die Juden, oder vertrieben. Das Westjordanland wurde judenfrei gemacht. Das sind alles Dinge, die muss man wissen, wenn es heute geht um die Siedlungen im Westjordanland. Wo man sagt, was haben die Juden da zu suchen? Ja, die haben sehr viel zu suchen. Aber die wurden da massakriert und vertrieben. Nun, Sie sehen hier, dass es ganz deutliche Landgewinne gab. Das war der UNO-Teilungsplan. Und hier, das waren die Waffenstillstandsgrenzen nach dem Unabhängigkeitskrieg. Sie sehen diese ganz schmalen Korridore, die konnten da deutlich erweitert werden. Ganz Galiläa kam unter jüdische Herrschaft. Nun, wir sehen, der Unabhängigkeitskrieg zeigt, es geht nicht um die Frage, wie viel Gebiet sollen Juden haben, sondern es geht einfach darum, nach orthodoxem Islam dürfen Juden überhaupt keinen Quadratmeter von Darul Islam beherrschen. Damals ging es ja nicht um Gaza, nicht um Westjerusalem, Ostjerusalem, nicht um Westjordanland, nicht um die Golanhöhen. Das war ja gar kein Thema. Nun, betrachten wir im Zusammenhang mit den Einwanderungswellen die ganz besondere Einwanderungswelle 1933 bis 2003. Das ist nun die Masseneinwanderung von Millionen Juden aus aller Welt, nicht nur aus dem Land des Nordens. Und ganz besonders ist da zu sehen in diesen 70 Jahren die Jahre 1947 bis 1952, denn das waren die Jahre gewaltiger Masseneinwanderungen aus dem ehemaligen Nazi-Europa und aus den arabischen Ländern. Etwa 800.000 Juden kamen aus den arabischen Ländern. Aus Irak, aus Marokko und so weiter und so fort. Und da lesen wir in Hesekiel 11, 17. Darum sprich, so spricht der Herr der Ewigen. In 2003 steigt die Zahl der jüdischen Bevölkerung von 657.000 auf über 5 Millionen, inklusive natürlich Geburtenrate im Land. Hesekiel 37, 21. 6. Jahrhundert vor Christus. Und redet zu ihnen: So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind, und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Ringsumher, das ist nicht das Land des Nordens, das sind die arabischen Länder. Ägypten, Libyen, Algerien, Marokko, Libanon, Syrien, Irak und so weiter und so fort. 800.000 aus den islamischen Ländern. Nun, in dieser Zeit der Masseneinwanderung kamen Menschen aus allen 5 Kontinenten der Welt, aus über 140 verschiedenen Ländern. Das lesen wir wieder in dem Psalm 107, der so die ganze Geschichte Israels im Überblick bietet. Verse 1 bis 3. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Der Psalm 107 beschreibt die Zeit der jüdischen Zerstreuung und vergleicht es mit einem Hinausgehen auf das Völkermeer. Und dann soll es zu einem schrecklichen, fürchterlichen Sturm kommen. Der größte Sturm fand statt im 20. Jahrhundert in Nazi-Europa. Und jetzt lesen wir weiter. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen. Und so kommen sie mit solchen Booten nach dem Land der Väter. Lese weiter, Psalm 107, 30. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Ganz wörtlich sind sie so gekommen, mit den Schiffen aus Europa. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Ein Schiff um das andere. Der ersehnte Hafen, das Land der Vorväter. Trotz allen Widerständen, trotz aller Feindschaft. Und so lesen wir weiter in Vers 31. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. So sind sie gekommen. Babys, Ältere, Frauen, Männer, Kinder, und ihn erheben, in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Doch ergreifend zu sehen, ein Volk, das zurückkehrt nach fast 2000 Jahren, heim in das Land der Verheißung. Psalm 147, 2. Der Herr baut Jerusalem. Die Vertriebenen Israels sammelt er. Sie kamen mit Schiffen, sie kamen auch mit Flugzeugen. Jesaja 60, 8. Wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? So sind sie gekommen, wie Wolken und wie Tauben, die nach Hause kommen, in ihre Schläge. Nun, der Unabhängigkeitskrieg war vorüber, aber der islamische Terror ging weiter und er nahm unglaubliche Ausmaße an durch die Selbstmordattentate der Fedayin. Übrigens, das arabische Wort Fedayin heißt Erlöser. Also, das waren solche, die quasi Erlösung brachten durch Selbstmordattentate. Und das führte dazu, dass die israelische Armee Oktober November 1956 den Sinai-Feldzug durchführte. Das war die Eroberung des Gazastreifens samt der gesamten Sinai-Halbinsel. Das war die Antwort auf diese Selbstmordattentate. Man fand im Gazastreifen eine Liste der künftigen Selbstmordattentäter. Die wurden alle verhaftet und dann gab es Ruhe. Jetzt verstehen Sie, das war eben das Vorbild für die Operation Schutzschild im letzten Jahr. Also das Ziel ist, alle Selbstmordattentäter zu verhaften, um wieder einen erträglichen Zustand hinzukriegen. Und das hat damals geklappt, aber es waren viel weniger im Vergleich zu dieser Eskalation heute. Das nur so zwischendrin vorausgegriffen. Ein paar Eindrücke aus dem Sinai-Feldzug 1956. Aber bereits 1957 war Israel in Verbindung mit Verhandlungen bereit, den ganzen Sinai samt den Ölfeldern dort und den Gazastreifen zurückzugeben. Ein riesiges Gebiet zurück. Ein wertvolles Gebiet, auch wenn es eine Wüste ist. Aber der Konflikt war nicht gelöst. Obwohl es keine besetzten Gebiete mehr gab. Gazastreifen, Sinai zurück. Jetzt war wieder alles beim Alten quasi. Aber die islamische Welt wurde durch die Weltmacht der Sowjetunion aufgerüstet. Massiv aufgerüstet. Auf den modernsten Stand gebracht, so dass in den 60er Jahren die Überzeugung erwachte, jetzt ist der Moment gekommen, um Israel endgültig auszulöschen. Der zweite Versuch der Totalvernichtung Israels wurde über die Medien verkündigt. Damals spielte sich Gamal Nasser, der Präsident von Ägypten, als panarabischer Führer auf. Er ließ dieses Hotel, das Hotel Palestine, in Alexandria bauen und da versammelte er die politische Führung der islamischen Welt rund um Israel, um die Totalvernichtung Israels hier zu besprechen. Ich war mal da an diesem Ort, habe da in einem Restaurant ein Cola getrunken draußen und dann habe ich dieses Hotel fotografiert, aber da hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Hier wurde die Vernichtung Israels beschlossen. Das führte zum Sechstagekrieg, 5. bis 10. Juni 67. Israel wusste, wir müssen den Erstschlag machen, um überleben zu können. Aber das Ziel der Feinde war klar, die Vernichtung Israels. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht wird des Namens Israel. Psalm 83,4. Der Krieg begann Montagmorgen 8.45 Uhr. Die israelische Luftwaffe flog nach Ägypten, nach Syrien, nach Irak und schoss auf den Militärflugzeugen die parkierten Flugzeuge ab. Noch bevor die Offiziere der Luftwaffe avisiert werden konnten, denn die machen das Büro erst um 9 Uhr auf. Die kamen dann hin und fanden ihre Flugzeuge am gleichen Ort parkiert. Nach den ersten Stunden war die ägyptische und die syrische Luftwaffe weitgehend am Boden vernichtet. Das wusste man aber nicht im Westen. Und man dachte, jetzt ist der Untergang Israels definitiv beschlossen. Einige Eindrücke aus dieser grauenhaften Zeit. Es ging ums reine Überleben. Hier Panzer in der Negev-Wüste, Kampf in der Nacht. Nasser telefonierte zu König Hussein in Jordanien und sagte, es ist unglaublich, die Erfolge, die wir haben gegen Israel. Du musst jetzt auch von deiner Front her eingreifen. Israel sagte König Hussein, wenn du eingreifst, wird das schwere Konsequenzen für dich haben. König Hussein glaubte der Lüge und begann von Ostjerusalem her über die Mauer, die die Stadt teilte wie Berlin, mit schweren Waffen Israel zu beschießen. Und dann bekam ein Fallschirmspringertrupp den Befehl, Eroberung Ostjerusalems und des Tempelberges. Am Mittwoch war es, da kamen sie auf den Tempelberg, drangen durch die engen Straßen, durch Stephans Tor im Norden ein in die Altstadt und eroberten den Tempelberg Zion. Psalm 126, 1 bis 3. Man muss sich das Drama vorstellen. Das jüdische Volk kehrt nach fast 2000 Jahren, im Jahr 70 verloren sie den Tempelberg, zurück an den Ort der Anbetung. Psalm 126, als der Herr das Schicksal Zions wendete. Wissen Sie, gut, nicht das Schicksal meines Volkes, wie wir schon gelesen haben. Das Schicksal des Tempelberges Zions waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das hat man auch gemacht im Westen. Das ist unglaublich. Gegen eine dermaßen gewaltige Übermacht an drei Fronten in 6 Tagen ist der Krieg entschieden und es gab Ruhe. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Zurück beim Tempel, an der Klagemauer. Da durfte kein Jude mehr beten, denn Jordanien hat ja dieses Gebiet annektiert und es war judenrein. Das ganze jüdische Quartier wurde judenrein gemacht. Seit 48, 49 waren die Juden nicht mehr da. Die Westmauer, die Klagemauer stellt einen Überrest der einstigen westlichen Stützmauer. Also wir sind quasi zurück in biblischen Zeiten. Nach 6 Tagen hatte eine Nation überlebt. Ruhe an allen Fronten gab es. Nach dem Sabbat, am Sonntag, war dann alles aus. Hier eine Parade nach dem Krieg in Jerusalem. Eine Parade am Himmel, der Davidstern, das Zeichen des Messias, des kommenden Friedensfürsten. Nun, die Folge des 6-Tage-Krieges war die 2. Eroberung der Sinai-Halbinsel. Eroberung des Gazastreifens. Eroberung des Westjordanlandes mit Ostjerusalem und dem Tempelberg. Eroberung der Golanhöhen. Nun, der Sinai, die Eroberung des Sinais war eine gewaltige Pufferzone gegen den Erzfeind Ägypten. Und das Westjordanland war eine Pufferzone gegen Jordanien. Denn sieht man hier, die strategische Tiefe Israels ist ja gleich Null. Ja? Also dadurch, dass man diese Westbank eroberte, konnte man die strategische Tiefe Israels bedeutend erweitern. Und da sagen Politiker heute, geht doch wieder das Gebiet endlich mal zurück, da habt ihr nichts zu suchen. Aber es geht, wie oft muss ein Volk vor der Totalvernichtung stehen, dass man ihm eine strategische Tiefe zumutet? Es ist unglaublich, wie Leute manchmal argumentieren können. Und die Eroberung der Golanhöhen war eine Pufferzone gegen Syrien, denn während der Friedenszeiten war nicht einfach Frieden, sondern mit schweren Waffen wurden ständig die Kibbuzim, also die Bauernhöfe, da in Galiläa durch die Syrer beschossen. Es gibt dort oben ein Kibbuz, das heißt Almagor. Was heißt das? Keine Furcht. Das heißt keine Furcht, weil sie ständig beschossen wurden von den schweren Waffen aus Syrien. Aber auch das war nicht Friede. 1968 bis 1970 haben wir den Abnutzungskrieg am Suezkanal. Es waren ständige Konflikte mit Ägypten. Ein paar Eindrücke aus dieser Zeit. Die Bilder sprechen immer für sich. Ja, aber dann 1973 sagte sich die islamische Welt, nun ist der Moment gekommen, wo wir es wirklich schaffen werden. Also der 3. Versuch der Totalvernichtung Israels. Und diesmal machte man dies am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Ägypten, Syrien und Jordanien versuchten Israel durch einen Überraschungskrieg endgültig zu vernichten. Die syrische Armee hat dauernd die Soldaten im Vorfeld dieses Krieges gegen die Grenze hingeführt. Und die israelische Armee hat aufgepasst und sie sind weggegangen. Sind sie gekommen? Sind sie weggegangen? Sind sie gekommen? Sind sie weggegangen? Und schließlich hat Israel gewusst, das ist nur ein Spielchen, oder? Die kommen und dann gehen sie wieder, wissen wir. Und dann kam der Yom Kippur mit einem fürchterlichen Schlag von Syrien her. Ein Angriff am heiligsten Tag in Israel. Die Feinde waren damals Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Marokko, Algerien. Eine Übermacht sondergleichen in einem Überraschungskrieg, und zwar an dem Tag, an dem alle in den Synagogen ihre Schuld vor Gott bekennen. Und es ist so, dieser Krieg war eine Katastrophe. Es gab kein Radio, das lief an diesem Tag, kein Fernsehen, niemand schaltet Fernsehen ein, damals am Yom Kippur. Es war unmöglich, die Armee zu mobilisieren. Und da kamen sie von mehreren Fronten und marschierten in Israel ein. Kein Krieg hat so viele Opfer gefordert wie der Yom Kippur-Krieg. Es war der Krieg mit der höchsten Zahl an Toten und Verletzten. Aber schließlich konnte die Reserve dann doch mobilisiert werden. Und es war aber so dramatisch, man war daran, zu beschließen, dass die Atombombe eingesetzt wird. Es waren bereits Flieger stationiert, bereit, die sollten, wenn keine Zwischenmeldung kommt, bis 18 Uhr losfliegen und die Atombombe abwerfen. Und dann hat Ariel Sharon den entscheidenden Schlag geschafft. Das konnte noch 5:45 gestoppt werden. Ariel Sharon, der böse Mann, hat die Wende noch geschafft. Ein Drittel der israelischen Luftwaffe soll dahin gewesen sein. Und schließlich geht Israel aus dem Krieg als Sieger hervor. Aber es ist eine Tragik. Der 6-Tage-Krieg hat Israel stolz gemacht. Anstatt das Vertrauen und den Dank auf Gott zu setzen, wurden sie durch diesen überwältigenden Sieg, ein Blitzkrieg, den die Weltgeschichte noch nie gesehen hatte, wurden sie so stolz, dass Gott sie im Yom Kippur-Krieg tief demütigen musste. Aber nur so, dass sie doch überleben konnten. Ja, da haben sie Ariel Sharon, er war ein bisschen jünger da, Ezer Weizmann, und Dado Elazar, das war der Leiter, der war bedeutend als Führer damals im Krieg. Nun, am 26. März 1979 kam es zum Frieden mit Ägypten. Die Welt war euphorisch. Es kommt doch zu einer Wende im Nahostkonflikt. Mit Verhandeln können wir doch was erreichen. Für Israel bedeutet das die Rückgabe der Sinai-Halbinsel. Das heißt, 80% aller im 6-Tage-Krieg besetzten Gebiete wurden zurückgegeben. Und Sie sehen da diese enthusiastischen Bilder. Sadat, der große Friedensbringer. Ich war in Ägypten, habe mit Ägyptern gesprochen und die haben mir erklärt, Sadat hatte gesagt, wir können Israel nicht zerstören. Sie sind zu stark, wir müssen Frieden schließen. Das muss eine spätere Generation vollbringen. Und bei uns, was wird erzählt? Das haben die mir in Ägypten als offenes Geheimnis erzählt. Aber für Israel gab es keine Ruhe. Die PLO wurde ja durch Jordanien rausgeschmissen, weil die einen Staat im Staat gebildet hatten und furchtbare Gräuel angerichtet hatten. Die PLO hat sich dann in Libanon eingenistet und schreckliche Massaker unter den Libanesen angerichtet und von dort aus dauernd Israel bedrängt. Und so kam es zur Entscheidung, jetzt machen wir die Operation Frieden für Galiläa. Das Ziel war die Beendigung des ständigen Terrorismus der PLO von Yasser Arafat, der ja als Ziel hatte die Totalvernichtung Israels. Nun, was auch nicht so bekannt ist, in diesem Libanon-Feldzug wurden riesige Waffenlager entdeckt, um eine 500.000 Soldaten zu bewaffnen. Und Pläne für einen Krieg, der kurz nach der Libanon-Invasion hätte gegen Israel geführt werden sollen. In russischer Sprache. Also die konnten mit dem Libanon-Krieg eine Katastrophe von Norden her damals gerade im rechten Moment noch verhindern. Und es ging lange Zeit, bis Israel all diese Waffen mit Lastwagen nach Israel schaffen konnte. So gewaltig waren diese Waffenlager. Einige Eindrücke aus diesem Krieg. Ja, aber auch der Libanon-Feldzug brachte keinen Frieden. 1991 kam es zum Golfkrieg, aber der Golfkrieg war ein Krieg des Irak gegen Israel. Denn bereits im Vorfeld desselben, im Frühjahr 1990, verkündigte Saddam Hussein, dass er vorhat, Israel mit Giftgas halb zu verbrennen. Warum nicht ganz? Ja, er wollte ja nur die Juden vernichten, nicht die Palästinenser. Das ist schon sarkastisch, wenn man das so sagen muss. Denn die Raketen können ja nicht unterscheiden. Im Golfkrieg wurden 39 Scud-Raketen gegen Israel abgeschossen. Eine Rakete kann unzählig opfern. Also es hätte aber tausend von Todesopfer geben können mit diesen Raketen und Israels Armee reagierte überhaupt nicht, um die Allianz gegen Irak nicht zu zerbrechen. Die amerikanisch-arabische Allianz. Hier übrigens haben sie Hawk-Raketen, die wurden in Israel aufgestellt gegen Osten. Die sollten Kamikaze-Flieger abfangen. Also Selbstmord oder sonstige Flugzeuge von Irak hier. Und heute, das habe ich jetzt erst erfahren vor ganz kurzer Zeit, nie hat man das vorher wohl hören können, es kamen tatsächlich Flugzeuge mit biologischen Kampfstoffen gegen Israel damals. Aber die Alliierten hatten diese Flugzeuge noch abgeschossen in der Golfregion. Und hier sehen Sie eine Patriot-Rakete, die ja auch jetzt heute wieder aufgestellt worden sind, auch mit Hilfe Deutschlands in Israel. Mit denen fängt man Scud-Raketen ab. Übrigens, nachts waren diese Scud-Raketen sichtbar am Himmel als Lichtlein, die daher flogen. Und dann hatte man immer einen Radiosender freigeschaltet. Und plötzlich hieß es, das Codewort, Nachaschzewa, Nachaschzewa, Giftschlange, Giftschlange. Dann ging die Sirene los und man musste in die präparierten Zimmer gehen, Gasmaske aufsetzen und abwarten, ob nun ein unkonventioneller Scud-Raketenangriff kam oder ein konventioneller. Und es war ein absolutes Wunder. Diese Raketen hätten aber tausende Menschenleben kosten können, aber es sind weniger als 10 gestorben. Aber die Schäden waren enorm, in Milliardenhöhe. Einige Eindrücke aus dieser Katastrophenzeit. Auch da hat Israel überlebt und am 27. Februar war der Schrecken vorüber, das war das Purimfest in Israel. Das Fest, wo man an die Befreiung der Juden in der Zeit von Esther gedachte, in den Synagogen. Exakt fiel es mit dem zusammen. Nun, 1987 bis 1994 kam es zur ersten Intifada, zu dem ersten sogenannten Palästinenseraufstand. Man hatte ja versucht, mit gewaltiger militärischer Übermacht Israel zu vernichten, und man konnte es nicht. Die israelische Armee war dermaßen stark, aber das hat natürlich den Islam in seinem Selbstverständnis vollständig in den Fundamenten erschüttert. Denn die ganze Idee, der Islam ist wahr, weil der Islam militärisch überlegen ist, wurde ja am Boden vernichtet als Mythos. Und so hat man sich gedacht, jetzt machen wir es ganz anders. Wir schicken Kinder an die Front und die sollen mit Steinen auf Soldaten schießen. Und die Israelis, die fürchten sich, Kinder zu töten. Und so werden wir viel mehr Erfolg haben. Wir haben keine Chance mit Panzer und Flugzeugen, aber auf diese Art und Weise. Denn Israel kann nicht das Leben verachten. Und so werden wir Erfolg haben. Das war also die bewusste Strategie. Auf diese Art sind wir Israel überlegen. Jahrelange grässlicher Aufstand. Und ich kann sagen, also Steine sind ja nicht ungefährlich. Ich habe das zweimal recht dramatisch erlebt. Ich bin angegriffen worden vom Tempelberg oben. Ein solcher Stein aus Beton mit scharfer Kante, 2 Meter neben mir runter, 37 Meter von oben runter geschossen. Also ein Stein reicht, um jemanden zu töten. Nun, heute mit den ganzen Selbstmordattentaten ist das viel schlimmer. Heute sagen die Israelis, oh, bitte schickt uns Steine! Das würden wir den Bomben vorziehen. Nun, 1989 läutete wieder eine neue Periode ein. Masseneinwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion. Das große Reich im Norden, das die islamische Welt so massiv unterstützt hatte, um Israel zu vernichten, brach tosend zusammen. Und dann wurde der Weg frei für all die vielen Juden in Russland und Usbekistan, Tadschikistan und so weiter. So kamen 500.000 Juden nach Israel. Aus dem Land des Nordens und aus allen anderen Ländern. Der 13. September 1993 markierte wieder eine ganz neue Phase. Es kam zum Frieden mit der PLO. Rabin schließt Frieden unter Aufsicht von Clinton mit Yasser Arafat, der jahrelang gekämpft hat für die Totalvernichtung Israels. Das Ziel war dieses Friedens, Israel muss nun mehr und mehr besetzte Gebiete abgeben, die autonom werden sollen. Die Welt jubelte, jetzt kommt der neue Nahe Osten, der Friede zieht im Nahen Osten ein. Aber es wurde eine Doppelstrategie verfolgt. Einerseits wurde so offiziell Frieden geschlossen und gleichzeitig haben die islamischen Terroristen unter den Palästinensern den Terrorismus ganz drastisch gesteigert. Also in den weiteren Jahren ab 1993 kamen viel, viel, viel mehr Israelis ums Leben als in der Zeit, als es keinen Frieden gab. Und dann kommt noch etwas dazu. Ist ja ein unglaubliches Bild. Rabin gibt die Hand. Rabin, der ein hoher Militär war, zum Beispiel im Sechstagekrieg, bei der Eroberung Jerusalems, gibt Yasser Arafat die Hand. Kurze Zeit danach hat Arafat in einer Synagoge, in einer Moschee in Südafrika eine Rede gehalten. Ich habe die vollständig gelesen. Man konnte sie auch im Internet runterladen. Und da hat er erklärt, den Frieden, den ich mit Israel geschlossen habe, war ein kuraischitischer Friede. Ja, es ist schon klar, was das ist, nicht? Nein, eben nicht. Das ist natürlich ein islamischer Jargon. Eine islamische Art zu sprechen. Ich muss erklären. Mohammed, der Religionsstifter des Islam, ist der einzige Religionsstifter der Weltgeschichte, der selber ein General war. Ein Kriegsmann. Und er wollte Mekka erobern, aber die Mekkaner wollten keine Muslime werden. Und er war einfach nicht in der Lage, das zu tun. Und so beschloss er, ich schließe Frieden mit den Mekkanern. Ein Friedensvertrag für 10 Jahre wurde geschlossen. Und das ermöglichte ihm, nach Mekka in die Kaaba zu gehen, in das vorislamische Heiligtum, um da einen Demonstrationszug islamischer Art aufzuführen. Und das hat viele Mekkaner dann für den Islam gewonnen. So ist einer nach dem anderen zum Islam übergetreten. Nach etwa einem Jahr sah Mohammed, jetzt sind wir genug und stark. Er brach den Friedensvertrag und eroberte Mekka. Und daraus hat man eine Lehre abgeleitet für die weitere Zeit. Das Vorbild des Propheten im Islam. Also mit Feinden darf man im Islam keinen Frieden schließen. Außer der Feind ist zu stark. Aber der Friede ist nur so lange gültig, bis man Kräfte gesammelt hat, um den Feind schließlich doch zu überwinden. Das ist ein kuraischitischer Friede, denn der tragende Stamm in Mekka, das waren die Kuraischiten. Also der Friede mit den Kuraischiten, das ist ein Scheinfriede, solange man eben nicht kann. Und so wurde deutlich durch all die Kriege, selbst auch durch die Intifada, Israel ist nicht zu besiegen, jetzt müssen wir Frieden schließen. Und gleichzeitig kann man Terrorismus betreiben. Und wir bekommen ohne Kampf Gebiete. Einfach so, muss gar nicht Krieg führen. Und die Israelis, die sind so nett und die geben ein Gebiet nach dem anderen zurück und das wird autonom. Und schon in den 80er Jahren hat der palästinensische Nationalkongress beschlossen, Israel muss in einem Stufenplan erobert werden. Stufe 1, wir nehmen das, was Israel uns gibt. Stufe 2, wir drängen sie zurück auf die Grenzen des UNO-Teilungsplanes von 1947. Phase 3, wir treiben sie ins Meer. Nun, mit dem Friedensschluss im September 1993 war Phase 1 des Stufenplanes in Erfüllung gegangen. Dann kam der 26. Oktober 1994. Es wird immer besser im Nahen Osten. Israel schließt Frieden mit Jordanien, das ja wiederholt versucht hatte, Israel zu vernichten. Hier König Hussein gibt Rabin die Hand und wieder ist es Bill Clinton, der dabei ist. Im Oktober 2000 kommt es aber zur zweiten Intifada mit diesen abscheulichen Selbstmordattentaten bis heute. Und wie kam es zu dieser Intifada? Barak machte den Palästinensern das größte Angebot, das je ein Ministerpräsident in Israel gemacht hatte. Mit Kompromissen in Ostjerusalem. Das allergrößte Angebot und dann kam es zum Aufstand. Wir können das gar nicht verstehen als Abendländer. Wenn man das größte Angebot bekommt, dann sagt man, oh toll, wunderbar, dann machen wir nicht Krieg, oder? Ja, man denkt im Abendland ein bisschen anders als im Morgenland. Und dann hat man aber noch Folgendes gehabt. In den Medien habt ihr nicht gelesen, es hat eine Intifada gegeben, weil Barak das größte Angebot gemacht hatte, sondern man hat gelesen, man hat einen Intifada gemacht, weil Sharon auf den Tempelberg gegangen ist und die Palästinenser so böse provoziert hatte. Ja, aber es war so. Die Muslime haben auf dem Tempelberg, im Tempelberg haben sie begonnen, illegal eine riesige Moschee zu bauen für 10.000 Leute. Dabei haben sie tausende von Tonnen Gestein herausgeschlagen und damit Schätze aus der zweiten Tempelzeit unwiederbringlich zerstört. Als man Buddha-Statuen in Afghanistan zerstörte, da hat die Welt, die UNESCO, aufgeschrien. Als man begann, den zweiten Tempel, die Überreste im Tempelberg zu zerstören, da wusste gar niemand davon. Ja, und dann ist Sharon, hat angefragt, ist das ein Problem, wenn er auf den Tempelberg geht um dort mit den verantwortlichen Muslimen mal anzuschauen, was sie da unten machen im Tempelberg. Und gesagt, nein, ist kein Problem. Gut, er ist gegangen. Am Tag geschah nichts. Und nachher kam der Aufstand. Der war aber schon vorher geplant. Und man hat dann diesen Besuch auf dem Tempelberg als Anlass genommen für den Aufstand. So geht das. Und die Medien haben uns da Dinge erzählt. Und sie haben uns keine Bilder gebracht über die Zerstörung im Tempelberg. Da mussten sie, da müssen sie zum Beispiel BAR, Biblical Archaeology Review, abonnieren. Also eine Archäologiezeitschrift über biblische Ausgrabungen in Israel, und dann können Sie dort die Bilder sehen. Das haben uns überhaupt nicht erzählt. Also ich fühle mich richtig reingelegt. Nun, die Konsequenz aus der Schwachheit Baraks, der ein so großes Angebot macht, das ist Schwachheit, ist islamischer Kampf gegen Israel. So ist die Logik hier. Und man hat dann lange zugewartet, bis es dann zur Operation Schutzwall kam. Ein Kampf gegen den Terrorismus. Und dann hat man in der ganzen Welt verkündigt, die Israelis haben ein Massaker in Jenin verursacht. 5000 Tote. Und dann haben wir es runtergeschraubt. Nein, es waren 500 Tote. Dann haben wir es untersucht und es waren gegen 50 Tote. Und Israel hat nicht die Flugzeuge gebraucht, um zu bombardieren. Das wäre am einfachsten gewesen und hätte für sie keine Verluste gemacht. Aber um die Zivilbevölkerung zu schützen, machten sie Häuserkampf. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Also jede Armee scheut nichts mehr als Häuserkampf. Denn da weiß man im Voraus, wir werden viele Soldaten verlieren. Dann sterben unsere Soldaten, damit ihre Zivilisten nicht sterben. Und die Medien haben alles gedreht. Und verdreht. Sharon ist ein ganz eigentümlicher Mann. Das ist einer der ganz wenigen Israelis, die die ganze Geschichte Israels, des modernen Staates, miterlebt haben. Und er hat schon als Soldat im Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Er hat alle Kriege gewissermaßen so durchgemacht. Also das, ich stelle mir das vor, so für die Schweiz, das wär, wenn wir Schweizer hätten, die noch vor 1291 geboren wären. Die wüssten, was Schweiz ist. Die hätten die Schlacht am Morgarten, alles miterlebt. Die wären wirklich, das wären richtige Schweizer. Die könnten jodeln und so. Das gibt's nicht. Aber in Israel gibt es noch solche Leute, die haben alles miterlebt. Die haben alle Existenzkriege miterlebt. Die haben erlebt, die machen uns kaputt und dann geben wir das Land zurück und dann probieren sie es wieder und dann sagt die Welt, geht es wieder zurück und dann probieren sie es wieder und dann müssen wir wieder zurückgeben. Wie viel Mal sollen wir das noch erleben? Und die Welt schaut einfach zu. Solange es sie nicht betrifft, ist das deren Problem. Aber Psalm 83 macht deutlich, das Ziel der Feinde ist die Auslöschung Israels. Ein Lied, ein Psalm von Asaph. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht still, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Wider dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wider deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Wer sind diese Leute? Wir müssen weiterlesen. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund wider dich gemacht, die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen, sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Nun, das sind die alten Völkernamen, und wenn wir sie übersetzen auf der Karte, sehen wir, das ist da die islamische Welt, die in den vergangenen Jahrzehnten versucht hat, Israel zu vernichten. Im Wesentlichen hier aufgeführt, namentlich. Und so ist es geschehen. Das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Ein solches Buch gibt es nirgends auf der ganzen Welt. Es ist Gottes Offenbarung. Und nochmals, das biblische Schema ist so: Der Herr Jesus Christus, der Messias, ist gekommen, um das Problem der Schuld zu lösen, bei seinem ersten Kommen. Aber weil Israel als Nation den Messias verworfen hatte, ging es in die Zerstreuung. Aber diese lange Zeit der Zerstreuung war die Chance für alle nichtjüdischen Völker, denn die frohe Botschaft kam in alle, nach allen fünf Kontinenten. In dieser Zeit, wo Israel unter die fünf Kontinente zerstreut wurde, ging die frohe Botschaft zu den Menschen in aller Welt, dass sie mit Gott versöhnt werden können, wenn sie zu Gott umkehren und Jesus Christus als Retter annehmen. Aber, die Prophetie sagt, diese Zeit der großen Chance für die Nichtjuden soll ein Ende haben. Israel wird zurückgeführt ins Land in einem Prozess und dann kommt der Messias in Macht und Herrlichkeit, um sein Friedensreich aufzurichten und alles zu beseitigen, was sich gegen ihn stellt in dieser Welt. Nun, in dieses Drama sind alle Völker mit eingebunden und vor die Entscheidung gestellt, wollen wir den Erlöser Jesus für uns in Anspruch nehmen, unsere Schuld ihm bekennen und seine Vergebung annehmen, damit wir Frieden mit Gott haben. Ja. Danke für das Zuhören.